Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, im Wir-Leben, das klingt geheimnisvoll und nicht so ganz alltäglich. Denn eigentlich leben wir heute in einer Zeit, und das schon seit langer, langer Zeit, in der wir weniger im Wir denken und reden und handeln, sondern eigentlich mehr im Ich. Das ist das, was die Moderne ausmacht, was die Neuzeit ausmacht. Dass man fragt, wie kann ich mich entfalten? Wie kann ich mich entwickeln? Wie kann ich mich durchsetzen? Natürlich brauchen wir auch andere Menschen, damit sie uns anerkennen, damit sie uns bestätigen, damit sie uns helfen. Aber bis hin in unsere Gemeinden ist es heute nicht mehr so leicht, Menschen zu gewinnen, dauerhaft, ehrenamtlich, ohne Geld, mitzuwirken zum Wohl anderer, um andere zu fördern. Wenn man früher sagte, wir haben ein Basar zu einem guten Zweck, dann konnte man sich vor Kuchen nicht retten und man wusste, vor lauter gutem Zweck hat man anschließend 3 Kilo zugenommen, weil so viele bereit waren mitzumachen. Wenn man Jungscharen, Chöre initiieren wollte, war es relativ leicht, Menschen zu finden. Das ist heute schwieriger. Man muss alles gewerblich organisieren. Man kann nicht mehr mit dem guten Willen rechnen. Und dennoch haben wir uns als Menschen von unserem Wesen her ja in dieser Zeit nicht verändert. Wir sind und bleiben Beziehungswesen. Eigentlich sind wir gar nicht für das Ich geschaffen, sondern von Anfang an für das Wir. Das ist sofort nachvollziehbar, wenn wir an unsere erste Zeit denken. Die 9 Monate vor der Geburt existierten wir nur im Wir mit unserer Mutter. Und als Menschenkinder können wir auch nicht einfach nach der Geburt ausgesetzt werden und finden unseren Weg, sondern wir bleiben angewiesen auf die Fürsorge, angewiesen auf die Zuwendung. Man hat einmal versucht, kleine Kinder, Waisenkinder, einfach nur äußerlich zu versorgen mit Nahrung und Windeln und Wärme, aber man hat den Schwestern verboten, sich diesen Kindern zuzuwenden. Der Gedanke war, man wollte herausfinden, was wird aus den Menschen, welche Sprache sprechen sie, wenn sie nicht durch andere, nicht im Wir beeinflusst und geprägt werden. Und diese Kinder bekamen zu essen, sie bekamen frische Windeln, sie hatten Wärme und Geborgenheit im Äußeren und sind alle gestorben. Wir können als Menschen nicht leben ohne ein Gegenüber, ohne das Wir. Meine Frau las mir im Urlaub einmal vor aus einem Buch, dass die Kängurus ihre Jungen nach der Geburt, bis zu 9 Monaten in ihrer Bauchtasche hat. 9 Monate. Und meine erste Reaktion war, wow, das ist lange. Aber dann dachte ich dran, wie lange uns unsere Menschenjungen heute auf der Tasche liegen. Da kommt man schnell auf 30 Jahre. Und dann kam mir es bei den Kängurus wieder so vor, als würden die sich enorm schnell emanzipieren und erwachsen werden. Ja, gewiss, in dieser Zeit um 30 bis 50, 60 könnte man den Eindruck haben, das ist die Phase, in der braucht der Mensch kein Wir. Und denke ich an die Universität, wie wir uns da bemühen, Karriere zu machen, Bücher zu schreiben, Doktortitel zu machen. in anderen Bereichen, wie man versucht, Stellungen zu bekommen, Ansehen zu bekommen, Geld zu verdienen, natürlich auch sein Häuschen zu bauen. Da ist man so ausgelastet und beschäftigt mit sich selbst, dass man das Wir der Kirche, der Gemeinde, schon das Wir auch der Familie schnell verdrängt. Und man hat so den Eindruck, es gäbe dann Menschen in diesem Alter zwischen 30 und 60, die brauchen kein Wir, keine Beziehung. Die sind sich selbst genug mit ihren Ellbogen, mit ihrer Leistung, mit ihrem Geld, mit ihren Zielen, die sie sich selber setzen. Und dennoch, schauen wir genau hin. Gerade bei denen, die so besonders ehrgeizig sind, die sich selbst für so unentbehrlich halten, die überall dabei sein müssen, um vorne zu sein. Ist das wirklich Erlöstsein? Ist das Selbstbewusstsein? Oder sind wir da nicht manchmal wie so ein Hamster im Hamsterrad, der läuft und läuft und läuft und merkt, dass er nicht von der Stelle kommt und dann läuft er nochmal schneller. Und dann gibt es Kollegen von mir, die mitten im Leben plötzlich todkrank werden, einfach weil sie sich übernehmen und keine Grenzen finden. Sind wir mit unserem Ich-Kurs nicht immer wieder so wie im Hamsterrad und merken gar nicht, dass das Hamsterrad gar kein Fortbewegungsmittel ist und laufen schneller und schneller? Der Mensch braucht die Beziehung so notwendig zum Leben wie ein Fisch das Wasser. Und wenn er diese Beziehungen nicht hat, die ihn tragen, die ihn anerkennen, die ihn stärken und Geborgenheit geben, dann ist er nicht bei sich selbst. Dann muss er das ersetzen, wir sagen, dann muss er das kompensieren, indem er aggressiv wird, egoistisch wird, indem er immer mehr sich selbst nach vorne drängt und andere vergisst und zurückdrängt. Der Mensch braucht die Beziehung so nötig zu leben, wie ein Fisch das Wasser. Wir haben in unserem Garten Goldfische draußen, die im Moment so ein bisschen vor sich hin dösen. Die wissen nicht so richtig, ob es noch Winter wird oder ob sie sich die ganze Zeit auf den Frühling freuen. Aber wenn dann Sommer ist, dann sind sie so lebendig, dass es passieren kann, dass einer mal rausspringt. Ist das ein Fisch, der dann kein Wasser braucht, um zu leben? Doch, aber der ist ihm aus Versehen rausgesprungen. Ja, kannst du sagen, schau dir den mal an. Der hüpft und der tanzt und der ist am Land so vital und schlägt mit dem Schwanz. Man könnte meinen, das ist ein Fisch, der braucht kein Wasser. Ja, im Gegenteil. Die Menschen, die am egoistischsten auftreten, die am meisten um sich schlagen und die so wirken, als brauchen sie weder einen Nachtschlaf noch einen Morgenschlaf, sondern die ganze Zeit ganz hektisch sind, die sind in Wahrheit der beste Beleg dafür, dass wir alle Beziehung brauchen. Nun ist es so, dass ja nicht jede Form von Beziehung schon lebenszuträglich ist. Auch ein Sklave hat eine Beziehung zu dem Sklavenhalter. Auf die würde er gerne verzichten. Einige Jüngere unter uns, die ich hier sehe, die haben auch eine Beziehung zu ihrer Schule. Naja, da könnte man auch drauf verzichten. Oder auf einen strengen Lehrer. Beziehung wir ist also noch nicht an sich für uns heilvoll, sondern es geht natürlich um eine Beziehung, die lebensfördernd ist. Es ist ganz interessant, dass wir auch in der Seelsorge, in der Erziehung und in der Erziehungswissenschaft und Pädagogik von verschiedenen Beziehungen sprechen. Wir sagen, es gibt Beziehungen, die auf den Menschen ausgerichtet sind, die ihn selbst meinen, die ihn als Person bejahen. Ohne Bedingung. Das ist eine nicht bedingte, eine unbedingte Zuwendung und Anerkennung. Das ist eine Liebe, die nicht an Konditionen, an Bedingungen geknüpft ist, eine unkonditionierte Liebe. Und es gibt die Beziehungen, die uns viel bekannter sind. Da haben wir auch Anerkennung. Da spricht uns jemand an. Aber wir spüren, dass die Anerkennung nicht uns selber gilt, sondern vielmehr unserem Wohlverhalten. Dass es da mehr darum geht, dass wir einer Rollenerwartung entsprechen. Ich muss so sein, wie es erwartet wird. Ich war neulich in der Schweiz auf einem Männertag und da haben wir unter Männern über Beziehungen geredet. Und da hatten wir in diesem Kreis des Gespräches alle biografische Beispiele dafür, wie wir Beziehungen bedingt, konditioniert erlebten. Und da haben Männer gesagt, mein Vater hat immer gesagt, du musst das und das tun und dann wirst du anerkannt. Und ich habe gespürt, wenn ich nicht genau seinen Erwartungen entspreche, verachtet er mich, er ignoriert mich, er nimmt mich nicht wahr, er lässt mich liegen. Oft in Strenge, oft auch einfach nur durch Gleichgültigkeit. So oft in unserem Leben haben wir uns bemüht, Anerkennung und Zuwendung zu bekommen durch unser Wohlverhalten. Und wir müssen ernsthaft nachdenken, und das können wir an einem so schönen Wochenende tun. Das ist der Vorteil, wenn man am Samstagabend schon Gottesdienst hat, dann kann man noch ein bisschen drüber nachdenken. Darüber nachdenken, wie viele Menschen wir eigentlich persönlich benennen könnten, von denen wir sagen, die Großmutter, die Mutter, der Vater, der Onkel oder wie immer, der Lehrer oder der Pfarrer oder wie immer, die haben mich selbst wertgeschätzt. Da ging es um mich selbst. Mir selbst fällt dann immer gleich an erster Stelle meine Großmutter in Köln, wo ich geboren bin und wo sie bis zu ihrem Lebensende lebte, ein. Wenn wir da unten am Haus klingelten, dreimal war die Verabredung, das ist dann Eckstein zu Eckstein. Und dann trötete diese Tür auf und dann rannten wir hoch und wir hörten unsere Oma aus dem dritten Stock schon mit einer altersheiseren Stimme uns entgegenlachen. Und sie freute sich, nicht weil wir ihr was mitbrachten, haben wir gar nicht, nicht weil wir artig waren wir auch nicht immer, sondern einfach, weil wir ihre Enkel waren und sie besuchten. Da konnte man auch mal was runterfallen lassen, da konnte man im Garten die Erdbeeren zertreten, aber man blieb immer der Enkel seiner Oma. Haben wir solche Beziehungen in unserer Biografie gehabt? Personen, bei denen wir aufgehoben und geborgen waren, so wie wir sind. Nicht bedingt. Gewiss, als ich in die Schule kam am ersten Tag, da strahlten uns alle Lehrerinnen und Lehrer auch ganz gütig an, sodass ich schon dachte, hier werden wir angenommen und geliebt. So hatten sie es bei der Ausbildung gelernt, man muss den Kindern offen begegnen, man muss ihnen viel zutrauen und dann kommt auch viel heraus aus den Kindern. Aber bei uns Lausbuben war es so, dass nach 4 Wochen schon die Lehrerin mit dem Mundwinkel, der willensgesteuert ist, uns noch anlachte. Und mit dem Mundwinkel, den das Gehirn direkt mit den Emotionen verbindet, rutschte ihr der andere Mundwinkel schon runter. Das ist das typische pädagogische Ess, das wir haben, ob in der Grundschule oder an der Universität. Wir wollen den Menschen gerecht werden, aber wenn sie uns auf den Geist gehen, dann rutscht uns der andere Mundwinkel herunter. Und ich habe sehr wohl gemerkt, in der Schule gibt es Noten und je mehr ich entspreche den Erwartungen, desto mehr Anerkennung bekomme ich. Ich war aber nie die Lieblingsschülerin meines Lehrers, sondern ich war einer der Lausbuben. Es ist aber auch was aus mir geworden. Man kann auch als Lausbub Professor werden. Es dauert nur etwas länger. Die Frage ist nun, und wir sind ja hier in der Kirche und im Gottesdienst. Die spannende Frage ist, wenn wir an Gott denken, an wen denken wir dann in Hinsicht auf das Wir, die Zuwendung, die Anerkennung und die Liebe? Wenn wir selbst unsere Eltern immer nur kennenlernten als fordernd, wenn wir bei unseren Pfarrern und Lehrern gespürt haben, hier musst du Erwartungen erfüllen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du doch brauchst, um dich zu entfalten, um stolz zu werden und selbstbewusst, dann übertragen wir das gerne auch auf Gott. Und dann ist unser Gott im Himmel, unser Vater im Himmel, ein Gott, der durchaus gerecht ist, aber immer fordernd. Nie gütig, nie gnädig, nie barmherzig. Ich denke da an meinen Lateinlehrer. Ein ganz korrekter Mensch, immer die Krawatte gerade am Hals gezogen. Er war auch nie beschwipst beim Karneval, immer nüchtern. Er ist nie aus der Fassung geraten, er hat uns nie angebrüllt, immer mit leiser Stimme, aber vernichtend. Sätzen 5. Das hat gesessen. So habe ich mir Gott im Himmel vorgestellt, als ich konfirmiert wurde. Gerecht bis zur Unerträglichkeit, aber immer fordernd. So hat sich auch der Apostel Paulus Gott vorgestellt. Als einen Gott, der gerecht richtet und der jedem, der seinen Willen tut, dann am Ende des Lebens, am Ende der Zeit, die Note gibt für sein Leben. 3,5, 4, gerade noch 4, mangelhaft. Und Paulus hat so sehr versucht, diesem Gott zu gefallen. Und er hatte es ja nicht schwer. Der Lehrplan Gottes war ja schriftlich festgehalten in 5 Büchern Mose. Man konnte also nicht sagen, man weiß nicht, was Gott will. Er ist kein Tyrann, bei dem man nie weiß, was er heute will. Auch ein strenger Gott der Bibel bleibt ja immer ein berechenbarer Gott. Er hat uns seinen Willen kundgetan. Und Paulus bemühte sich so sehr, mehr als alle seine Freunde und Altersgenossen, diesem Gott zu gefallen. Und er hat immer noch eins draufgelegt, und weil er nie ganz sicher war, reicht es denn wirklich, hat er versucht, über die Gebote hinaus noch Dinge zu tun, die gar nicht gefordert waren. Also zum Beispiel, ein Jude soll nur einmal im Jahr fasten am großen Versöhnungstag. Er gehörte zu den Pharisäern, die sagten, damit wir sicher sind, dass es reicht, fasten wir einfach zusätzlich 2-mal die Woche. Und wenn wir irgendwo mal gepusht haben und waren nicht ganz konsequent, dann können wir am jüngsten Tag unsere Rabattmärkchen vorzeigen und sagen, oh, das habe ich übersehen, aber dafür habe ich mehr getan, als ich musste. Paulus kannte es gar nicht anders. Er dachte, dass Gott so ist. Gerecht, aber fordernd. So gibt es auch heute viele Christen. Durchaus ganz engagierte, ernsthafte Christen, also nicht Verächter und Spötter des Glaubens. Die schauen in das Neue Testament und lesen von Jesus Christus und sagen, das war ein gerechter Mann. Und so wie Jesus möchte ich selber auch leben. Und dann lesen sie die Bergpredigt und sagen, hups, die Latte liegt hoch, aber fangen wir mal an. Und sie fordern und fordern und fordern sich. Aber das Evangelium, die gute Nachricht, will sich bei aller Absicht nicht so richtig einstellen. Ja, ich habe im Gespräch im Lauf der Zeit die Erfahrung gemacht, dass es durchaus engagierte Christen gibt, die haben mal kindlich fröhlich angefangen und die sind über ihre Religiosität dann immer trauriger geworden, weil sie gesagt haben, ich möchte doch das Neue Testament leben. Ich möchte so leben wie Jesus. Und wir kennen junge Menschen, die haben auch ein Bändchen um den Arm, da steht drauf, was würde Jesus tun? Das finde ich toll, dass man das hat. Das erinnert einen. Aber man kann dieses Bändchen nach dem Gesetz und nach dem Evangelium lesen. Und einmal macht es einen traurig und das andere Mal macht es einen fröhlich und frei. Nach dem Gesetz gelesen ist es ungefähr so, wie dieses eine Bild, das Zinzendorf einmal gesehen hat, wo der Gekreuzigte am Kreuz hing in seiner Lebenshingabe und Liebeshingabe und drunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das Bändchen am Arm, wie das Bild, das Zinzendorf sah, das kann man richtig verstehen, wenn man weiß, was Liebe ist. Das kann einen aber auch traurig machen und überfordern, wenn man Gott nicht als einen liebenden Vater Jesu Christi sieht, sondern als einen strengen, fordernden Gott. Denn dann sagt mir das Bändchen wie das Bild, das tat ich für dich, was tust du für mich? Du musst so leben, wie ich es von dir will, und erst dann werde ich dich anerkennen und dir das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft, das bleibende Wir der Erlösten und Gerechtfertigten zusprechen. Was geschah bei Paulus in seiner Lebenswende? Was hat bei diesem engagierten, frommen Pharisäer die Lebenswende vollzogen? Es war nicht ein anderes Gesetz. Es war keine andere Frömmigkeit. Es war eine Person. Es heißt bei ihm selber, wie auch bei Lukas in der Apostelgeschichte, dass Jesus Christus selbst ihm begegnet ist. Er hat Jesus Christus gesehen. Er durfte ihm in die Augen schauen. Das kann man ja sonst leider nicht. Das ist ja unser Nachteil. Wären wir noch wie die ersten Jünger in der unmittelbaren Nachfolge, dann könnte man ihn am Saum seines Mantels zupfen, wie wir gesehen haben und gesungen haben. Dann könnte man ihn berühren, dann könnte man ihm in die Augen schauen und würde plötzlich merken, was nicht stimmt und wie es eigentlich sein sollte. Paulus aber durfte es noch einmal erfahren, weil Jesus, obwohl er schon entrückt war zu seinem Vater, ihm noch einmal erschien. Und was er sah, war Liebe und unbedingte, grenzenlose, voraussetzungslose Liebe. Und er sagt es einmal in Philipper 3, als ich Christus so erkannte, wie er wirklich ist, und als ich ihn als den Sohn Gottes sah und damit Gottes Herz in seinem Gesicht widerspiegelt sah, da fiel plötzlich all das, was mir bisher so wertvoll war, ab und wurde nebensächlich. All mein Gewinn erschien mir plötzlich als Verlust. Ja, das gibt es noch heute, dass Menschen mitten im Leben das erste Mal Gott begegnen. Oder das erste Mal, auch wenn sie lange schon gläubig und engagiert in Kirche und Gemeinde und Gemeinschaft und Jugendarbeit sind, das erste Mal Gottes Liebe verstehen, seine unbedingte Liebe erkennen. Und plötzlich fällt all diese Last und das Dunkel ab und sie sehen glasklar für ihr Leben und all das, was bisher war, kommt ihnen vor, als wäre es noch gar kein Leben gewesen. Alles Ringen im Ich, um das Ich, alle Selbstentfaltung und Selbstsuche, alles anerkannt werden, alles Streiten und zornig sein und nachtragen und nicht vergeben wollen, all das erscheint einem plötzlich lächerlich. Ja, Paulus treibt es auf die Spitze und sagt, all die Werte, die mir gestern noch so heilig waren, dass ich mich krank machte dafür, erscheinen mir plötzlich wie Kehricht. Wir würden heute sagen, wie Restmüll. Nicht mehr für den Biomüll oder fürs duale System verwertbar, So ist der Begriff, den wir im Neuen Testament haben. Absoluter Abfall. Liebe kann ein Leben verändern. Liebe kann ein Leben verändern bei einem Teenager, der noch am Anfang seines Lebens steht und genug Beziehung erlebt hat, um noch zu leben, sonst wäre er ja tot. Aber noch nicht genug Liebe, um sich aufs Leben zu freuen und mit Zuversicht in das Erwachsensein hineinzugehen. Liebe kann einen Menschen verändern, der mitten in seinem Leben, im Beruf oder zu Hause daran leidet, dass der Alltag so alltäglich ist, der spürt, in der sogenannten Midlife-Crisis, das heißt eigentlich die Krise in der Mitte des Lebens. Manche Männer nehmen diese Krise mit 55. Da fragt man sich, was haben die für ein Selbstbild, nicht? Wenn man mit 55 sagt, ich habe jetzt meine Midlife-Crisis, wie lange wollen die dann eigentlich leben? Aber wie auch immer, dass wir also mitten im Leben plötzlich merken, unser Alltag trägt uns nicht, wir werden traurig, wir erkennen das Hamsterrad und plötzlich merken wir, wir sind geliebt, wir sind bestätigt. Und plötzlich können wir hoffen, wir können vergeben, anderen, uns selbst und wir bekommen Mut für den Alltag. Diese Entdeckung der Liebe Gottes im Angesicht Jesu Christi kann auch unsere Rettung sein, wenn wir alt sind in Pflege, ja sogar auf dem Sterbebett. Ich habe es wohl im Ohr, wie ich alte Menschen besuche seit meinem Vikariat. Und ich werde es nie vergessen, wie ich als Vikar von einer Frau im Sterben gefragt wurde, Herr Vikar, reicht es für mich? Gibt es für mich noch eine Hoffnung? Wird Gott mir vergeben oder bin ich verloren? Da würde es nicht helfen, wenn ich sage, na dann erzählen Sie mal, was haben Sie denn alles in der Gemeinde gemacht? Oder waren Sie denn eine gute Ehefrau? Oder haben Sie Ihre Kinder halbwegs erzogen? Wenn man so am Rand seines Lebens steht, da fällt alles, was Holz, Heu und Stroh ist, ab und verbrennt und man kann sich nicht mehr belügen. Was in Krisen trägt, ist nicht die Lebenslüge. Was in Krisen trägt, ist nur eine echte, unbedingte Liebe. Und von der dürfen wir als Christen beten und singen. Denn dafür steht das Symbol der Christen, das Kreuz. Dass Gott uns so sehr liebt, dass er nicht nur etwas oder viel für uns gibt, sondern sein eigenes Leben. Ja, Paulus sagt es in Römer 5, das ist eigentlich der Grund, warum ich Gottes Liebe überhaupt erkannt habe. Dass er mich nicht um meiner Gerechtigkeit, um meines Gehorsams, um meines Engagements willen liebt, sondern dass er mich schon geliebt hat, als ich ihn noch gar nicht wahrnahm und sein Feind war. Paulus sagt, dass einer sein Leben für einen anderen einsetzt, wenn der dem nahe steht. Dass eine Mutter ihr Leben für ihr Kind einsetzen würde. Wenn in Tübingen im Winter ein kleines Kind in den Fluss fallen würde, in den Neckar, dass dann eine Mutter hinterher springt, ja, das gibt es unter Menschen. Aber wer bitteschön würde denn sein Leben für seinen schlimmsten Feind opfern? Da würden wir doch, seien wir ehrlich, eher weggucken und sagen, na, dann ist da wenigstens Ruhe. Gott aber liebt uns so sehr, dass er alles für uns gibt. Ist das nicht auch untereinander bei uns so als Menschen? Wenn wir so mittelmäßig leben und keine Probleme haben, können wir gar nicht so genau sagen, was sind denn unsere echten Freunde und was sind mehr Bekanntschaften. Wenn wir aber plötzlich ernst krank werden, wenn wir arbeitslos werden, wenn wir uns dumm verhalten haben und rausfallen aus der Normalität und Harmlosigkeit, dann plötzlich trennen sich die Menschen um uns herum Und die, die wirklich uns meinen, die bleiben so selbstverständlich bei uns, als wäre nichts passiert. Und die anderen wenden sich hüstelnd ab und kennen uns nicht mehr. Auch unter uns Menschen ist es so. Wir erkennen die Intensität der Zuwendung und Zuneigung und Liebe daran, wie viel ein anderer gibt. Hat er nur etwas Zeit für mich, dann ist es ein Bekannter. Wenn ich sage, du, ich brauche dich, schenk mir deine Zeit, dann lässt ein echter Freund alles fallen und liegen und sagt Termine ab und sagt, ich bin für dich da. Und wenn wir uns wirklich lieben und wenn zwei Menschen sich in Partnerschaft lieben, dann kann es sogar sein, dass sie sich gegenseitig schenken für ein ganzes Leben und heiraten. Für gute und schlechte Tage geloben sie sich Treue und Zuwendung und Begleitung. Gott liebt uns so sehr, verkündigt uns Paulus und die anderen Frauen und Männer, die Jesus begegnet sind. Gott liebt uns so sehr, dass er sich selbst für uns gibt. Und zwar für uns so, wie wir sind, vorfindlich, mit aller Schuld, mit allen Schwächen und natürlich auch mit allen Gaben und mit allen Qualitäten, die wir haben. Nun mag jemand zögern und sagen, ja, ganz stimmt es ja nicht. Denn auch wenn wir von Christus und dem Evangelium reden, gibt es ja doch eine Bedingung, damit Christus uns liebt. Wir müssen doch an ihn glauben. Und in der Tat verstehen manche Christen den Glauben quasi so wie eine neue Bedingung, wie ein neues Werk, das wir tun müssen. Und ich habe das schon erlebt, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich würde ja so gerne glauben, aber ich kann nicht glauben und deshalb bin ich wohl verloren. Dann frage ich immer zurück, ja, was meinst du denn, was Glauben ist, dass du sagst, du kannst es nicht? Und dann meint er, ja, ich muss die ganze Bergpredigt leben, ich muss alles für wahr halten, was ich noch nicht glauben kann. Ich bin das Glaubensbekenntnis durchgegangen, also das mit dem Schöpfer vielleicht gerade noch, aber Jungfrauengeburt, da wird es schon schwierig, Auferstehung der Tote. Und ich habe mich so gezwungen, aber ich kann es nicht glauben, aber ich muss es doch glauben. Und dann ist es für mich immer eine wahre Freude, wenn ich sagen kann, wie befreiend, du hast ein falsches Glaubensverständnis. Glauben bedeutet nicht, dass ich mich zwingen muss, etwas für wahr zu halten, was ich unvernünftig finde. Ja, es stimmt. Gottes Liebe übersteigt meine Vernunft und vieles, was ich früher unvernünftig fand und meine Vernunft nicht erkennen kann, kann ich inzwischen glauben. Aber nicht, weil ich mich angestrengt habe und habe die Luft so lange angehalten, bis ich es glauben konnte, sondern weil ich offen wurde, es mir zusprechen zu lassen. Lasst euch Zeit. Der Heilige Geist hat sie auch, seid bereit und dann kriegen wir auch die Überzeugungen geschenkt. Der Glaube heißt nicht, dass Gott auf mich 9 Schritte zugeht in Jesus Christus, so viel Vorleistung bringt er. Und nun muss ich 1 Schritt ganz alleine und ohne ihn in Selbstüberwindung gehen. Ich muss mich alleine entscheiden. Richtig ist an diesem Bild mit diesem Schritt, den wir tun sollen, dass wir hineinkommen sollen in das Wir, dass wir glauben sollen, dass wir dabei sein sollen, das will ja Gott. Aber falsch ist, wenn wir sagen, Glaube ist die Bedingung, die der Mensch, bevor Gott uns lieben kann, von sich aus erfüllen muss. Es gibt keine Bedingung, die wir erfüllen müssen, um von Gott geliebt zu sein. Gott liebt sogar seine erklärten Feinde, was wir als Menschen gar nicht können. Nun ist mir klar, dass es in Württemberg Menschen gibt, die traditionell viel größer von der Gnade reden. Die sagen dann nicht, 9 Schritte ist Gott auf mich zugekommen, sondern 99 Schritte ist Gott auf mich zugekommen. Aber diesen einen musst du jetzt alleine und von dir aus gehen. Ich kann auch 999 Schritte der Gnade Gottes zuweisen und nur einen meiner eigenen Leistung und liege immer noch daneben. Denn das, was Gott in Christus tut, ist, er kommt alle 10, 100, 1000, Millionen Schritte zu mir hin, egal wo ich bin und wer ich bin. Und wer wir sind, die wir heute Abend hier sitzen und was wir mitbringen und was wir uns gegenseitig gar nicht ansehen können. An Verzweiflung, an Trostlosigkeit, vielleicht auch an Schuld und Ärger und Gram, den wir in uns haben. Er kommt direkt zu mir, ergreift meine Hand, richtet mich auf und lässt mich jeden Schritt meines Lebens fortan mit ihm zusammen gehen. Glauben heißt nicht für Christus leben. Glauben heißt mit Christus leben. Und Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, Glauben bedeutet für mich, dass eigentlich gar nicht mehr ich selbst als ich lebe, sondern mein Geheimnis ist, dass der Christus selbst in mir lebt, persönlich in mir lebt. Das Geheimnis meines Lebens ist Jesus Christus selbst. Er lebt in mir. Und er sieht beim Schreiben und Diktieren quasi schon, wie die Galater die Stirn runzeln und sagen, ja, wie geht denn das jetzt, dass Christus in dir lebt und du in ihm? Und deshalb ergänzt er, ich sag euch, was ich meine. Alles das, was ich lebe in meinem irdischen Leben, wie er sagt, im Fleisch, in meiner irdischen Existenz, das lebe ich fortan im Vertrauen. Wir können das auch so übersetzen, wie unser Titel heute ist. Das lebe ich im Wir, im Vertrauen zu dem Jesus Christus, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Es ändert alles für ein Leben, wenn ich mich nicht mehr von mir her verstehen muss. Wenn die Grundlage meines Lebens mir vorgegeben wird, wenn einer mir sagt, ich bin für dich da, ich begründe dein Leben, ich schenke dir Hoffnung, ich bin deine Hoffnung. Es ist so entlastend und befreiend, wenn man nicht mal alleine in die Woche aufstehen muss, wie wir es so eindrücklich vorgeführt bekommen. Wenn wir am Montagmorgen nicht fragen müssen, wie schaffe ich das, wie wir es eben hörten, sondern wenn wir ein bisschen anders formulieren, wie schaffen wir das? Wenn wir nicht mehr fragen müssen, wie soll ich Erschöpfter das jetzt auch noch schaffen, sondern wenn wir mit all unserer Not beten können, wie willst du, mein Schöpfer, das in mir und mit mir erschaffen. Glauben bedeutet Vertrauen. Glauben bedeutet sich fallen lassen. Glauben bedeutet sich gründen und fundieren in dieser Liebe Gottes. Könnten wir, wie es Paulus vor Damaskus durfte, uns selbst nur eine Sekunde, ich weiß gar nicht, ob es bei Paulus länger als eine Sekunde war, das wissen wir gar nicht. Eine Sekunde genügt in dem Fall, wenn man Gott sieht. Könnten wir uns nur eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes in Jesus Christus sehen? Unsere Selbstzweifel hätten sich für eine ganze Ewigkeit erübrigt. Könnten wir uns nur eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen? Unsere Selbstzweifel hätten sich für eine ganze Ewigkeit erübrigt. Wenn ich vom Wir rede, wenn ich sage, Glauben ist keine Leistung, sondern Glaube bedeutet, sich lieben zu lassen von Gott, wenn ich sage, Glaube bedeutet, im Wir mit Gott zu leben, dann kommen immer wieder Menschen zu mir und sagen, also Hans-Joachim oder im anderen Zusammenhang Herr Eckstein, wie klappt das denn im Alltag? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Und dann erzähle ich gerne eine Geschichte von denselben Großeltern, von denen ich schon in Köln sprach, aber diesmal vom Großvater. Sie wissen alle, dass wir im Rheinland gerne Sauerbraten mit Kartoffelklößen essen und dann gehört rheinisch immer, dass man eingekochte Birnen dazu isst. So hat meine Großmutter sonntags, wenn Besuch da war und wir waren ein Festbesuch, immer Sauerbraten mit Klößen gemacht. Und dann ging es natürlich darum, wie jetzt die Birnen, die unten im Keller gelagert waren, zur rechten Zeit hochkamen, damit man das Glas öffnen kann. Und sie hat bei all dem, was sie da so managen musste, früher mussten ja Frauen alles alleine tun, der Großvater saß dann nur im Korbsessel dabei und hat seine Zigarre geraucht und zugeguckt. Und irgendwann hat sie gesagt, wer holt jetzt die Birnen hoch? Und dann zuckte ich schon mit dem Finger als kleiner Bub mit 5 oder 6 Jahren. Und zwar deshalb, weil der Keller so spannend war für mich. Mein Großvater war nämlich früher Polizist gewesen. Und dann hatte er unten noch den ganzen alten Krusch vom Gummiknüppel bis zu den Handschellen. Und ich fand das alles furchtbar spannend. Aber der Keller hatte für den ganzen Keller nur eine 15-Watt-Birne. Und dann waren Mäuse, die quietschten und Spinnweben. Und ich als kleiner Bub habe mich furchtbar gefürchtet und habe immer Angst gehabt, da runterzugehen. Wenn dann aber mein Großvater sagte, also, er guckte mich an, Hans-Joachim, sollen wir runtergehen und der Oma die Birnen holen. Dann strahlte der kleine Hans-Joachim und dann habe ich mit meiner Patschehand den kleinen Finger meines Großvaters gegriffen und er, wie alle Großväter und Väter das unter uns kennen, nicht mit seinem Zeigefinger und dem Daumen mein Handgelenk. Und dann habe ich ihn angestrahlt und habe der Oma gesagt, wir Männer holen die Birnen aus dem Keller. Was war denn anders, als ich mit meinen wackeligen Schritten da runterging die Treppe? Der Keller war genauso dunkel, die Beleuchtung genauso fuselig, die quietschenden Ratten und Mäuse waren dieselben, aber es war dennoch alles anders. Ich bin im Wir gewesen. Ich war im Wir. Ich habe natürlich meinem Opa gesagt, halt dich an mir fest, ich halte dich, wenn du stolperst. In Wahrheit aber bin ich gestolpert und er musste mich halten. Das kenne ich auch von Christen, die beten dann, Herr Jesus Christus, ich halte an dir fest, ich halte dir die Treue und geloben ihm das. Und der Himmel schmunzelt immer und sagt, er meint ja recht, aber in Wahrheit hält er wohl nicht uns fest, sondern wir ihn. Und alle Schutzengel wissen, dass Arbeit auf sie zukommt, wenn sie uns im Leben begleiten müssen. Aber das gefällt Gott. Wenn wir ihn ergreifen mit unserer kleinen, ängstlichen, kalten Hand und er unser Handgelenk umfasst und sagt, ich bin bei dir und du bist bei mir. Das gilt in deiner Kindheit, das gilt in deinem Erwachsensein, das gilt, wenn du alt und krank wirst und das gilt in der Stunde deines Sterbens. Aber dann lässt er uns doch los, oder? Nein, auch dann lässt er uns niemals mehr los. Wer heute Abend zu Christus betet, Herr Jesus Christus, ich will, dass du in mir bist und ich in dir. Ich will, dass du mich ergreifst und ich dich ergreife. Der wird von Christus gehalten, im Leben und im Sterben, in guten Tagen und in schlechten, an den Tagen des Erfolgs und auch da noch, wo wir schuldig werden und irre gehen. Er holt uns ab und wenn wir stolpern, hebt er uns auf. Was ist das für eine Zuversicht und Geborgenheit? Aber werden wir als Christen nicht eben auch sterben und tot sein? Ja, Christen können wohl sterben. Aber wie bekennen wir es immer wieder, wenn wir abkündigen, dass jemand aus unserer Gemeinde gestorben ist? Mit Paulus sagen wir nach Römer 14, wenn wir leben, so leben wir dem Herrn. Wenn wir sterben, so sind wir auch des Herrn. Darum, gleichgültig, ob wir leben oder sterben, er lässt uns niemals mehr los. Wenn Christus in dir ist, dann lässt er dich niemals mehr los. Und wenn du in Christus bist, dann gilt das für Zeit und Ewigkeit. Als ich das als Teenager, als junger Mann das erste Mal verstand, da ahnte ich, was Paulus vor Damaskus erlebte. Und es kam mir wie Paulus, obwohl ich ja Christus nur im Wort hörte, in der Gemeinschaft zugesprochen bekam, wie Paulus so vor, als zerfiele mein Leben in einst und jetzt, in Vergangenheit und Zukunft. Christen können wohl sterben, aber Christen können niemals mehr tot sein. Wenn die Hände der Menschen, die uns lieben, uns loslassen müssen, weil es mit uns zu Ende geht, hat er uns wie immer an der Hand, ergreift uns und nimmt uns zu sich. Und für all die Jungen, die das noch gar nicht so richtig, wie sagt man neudeutsch, auf dem Schirm haben, dass das Leben auch mal aufhört, da sei gesagt, was das bedeutet. In diesem ganzen Leben zu wissen, er ist bei mir. Denn das ist das Faszinierende, wenn ich nicht mehr für Gott leben muss, wenn ich nicht mehr leisten muss, wenn ich nicht mehr Bedingungen erfüllen muss, dann wird es nicht etwa langweilig und ich werde nicht etwa passiv, sondern dann werde ich plötzlich frei. Und dann geht es in meinem Leben richtig los. Dann wird nämlich der Glaube plötzlich spannend und ich kann das ganze Neue Testament lesen und alle Gebote Jesu Christi, sie sind nicht mehr Befehle, sondern Verheißungen. Und wenn es dort heißt, ihr sollt eure Feinde lieben, dann kann ich Christus anschauen und sagen, das kann ich nicht, das kannst nur du. Ich bin gespannt, wie du das in mir fertigbringen willst. Erst neulich noch hatte ich mich über Universität und die EKD, da bin ich ja in verschiedenen Gremien in der Kirche, über alles Mögliche so geärgert, dass ich beim Joggen eine halbe Stunde brauchte, um alle Klagen loszuwerden. Und dann kam es aus mir plötzlich raus, dass ich sagte, so Christus, jetzt weißt du, was in meinem Herzen ist und die nächste halbe Stunde will ich hinhören, was in deinem Herzen ist. Glauben bedeutet nicht passiv werden. Wenn Christus in mir lebt, dann geht es bei uns los wie bei Paulus. Und ich kann euch Jungen sagen, es ist irrsinnig spannend. Ich leide nicht unter Langeweile, nachdem nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Denn Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe ist niemals folgenlos, wenn ich sie je verstanden habe. Einem Studenten platzte mal der Kragen, als ich so von Gottes Liebe und Gnade sprach und wir bei Paulus feststellten, dass er wirklich sagt, Gott liebt uns, wie wir sind und er verändert uns, indem er durch uns lebt. Es geht nur um Gnade und nicht mehr um Gesetz. Und dann platzte es aus dem Studenten raus, also Herr Eckstein, das kann doch nicht sein. Wenn es wirklich so wäre, dass wir überhaupt nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern nur noch unter der Gnade, dann kann ich ja gerade tun und lassen, was. Ich ahnte schon, wie er weitermachen wollte. Und obwohl man das bei Studierenden eigentlich nie soll und bei anderen Menschen, fiel ich ihm ins Wort und habe gesagt, wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern nur noch unter der Gnade, dann kann ich ja gerade tun und lassen. Und ich widersprach und sprang rein und sagte, was Christus will. Ja, so ist es. Wer Gottes Liebe erkennt, in dem entsteht die Freude, dieser Liebe zu entsprechen. Der kann auch seinen Mund nicht mehr halten, der will es mit anderen teilen. Und wenn er sich selber bei Hass- und Rachegedanken ertappt, dann lässt er sie los bei Gott, ob joggend oder humpelnd oder zu Hause im Sessel, das ist ganz egal. Er darf es Gott klagen und schimpfen, wie die Klagepsalmisten es ja auch taten. Um dann aber zu sagen, Herr, ich weiß, du liebst den Menschen und du liebst ihn so sehr, dass du sogar für ihn gestorben bist. Ich gebe zu, es ist ein liebenswerter Mensch, aber das musst du schon durch mich machen. Das kann ich nicht alleine, das zu leben. So fasst es Paulus in Galater 2,20 zusammen. So lebe eigentlich gar nicht mehr ich. Ich bin nicht das Geheimnis für dieses Leben in mir, sondern Christus in mir. Denn was ich jetzt lebe in dieser irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen, im mich fallen lassen auf diesen Jesus Christus, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahin gegeben hat. Es ist wunderbar, im Wir zu leben. Alles, was Gott in seiner Gnade von uns fordert, das will er uns in seiner Liebe selbst sein und geben. Lasst euch von ihm lieben, lasst euch einladen in das Wir mit Gott. Lieber himmlischer Vater, wenn es stimmt, dass du uns liebst und dass du uns liebst, obwohl du uns kennst mit all dem, was wir mitbringen, dann wollen wir erlauben, dass du in unser Leben kommst und unser Leben übernimmst. Herr Jesus Christus, wenn es stimmt, dass du uns so sehr liebst, dass du auf diese Welt gekommen bist und hast sogar dein Leben für uns eingesetzt, um uns all die Lasten abnehmen zu können, angefangen bei der Schuld bis hin zu der Angst vor dem Tod. Wenn es stimmt, dass du auch heute lebst und in deinem Geist mitten unter uns bist heute Abend, dann bitten wir dich das erste Mal oder erneut, komm du in unser Herz, komm du in unser Leben. Ergreif du unsere Hand und lass sie nicht mehr los. Wir mögen das wieder vergessen, dann erinnere du uns daran. Wir mögen wieder stolpern und fallen, dann hebe du uns auf. Wir mögen so töricht sein und dir davonlaufen, dann stell du dich uns in deiner Liebe in den Weg. Wir wollen dir gehören, im Glauben an dich leben, im Wir mit dir sein, in Zeit und Ewigkeit. Jesus, es ist zu schön, als dass wir es fassen könnten, dass nichts und niemand mehr uns von deiner Liebe trennen kann, dass wir von heute an gewiss sein dürfen, dass wir noch nicht alles begriffen und ergriffen haben, aber schon ganz von dir ergriffen sind. Und so bitten wir dich, Herr, dass du jeder und jedem von uns zeigst, wie das nun im Alltag aussieht, wo wir unsere Gaben und Möglichkeiten haben, dass wir frei von Angst und Leistungsdruck neugierig werden auf deine Liebe und das Leben mit dir, und dass wir anderen Menschen dann das widerspiegeln, in dem, was wir sagen, noch mehr in dem, was wir tun und wie wir leben, dass wir eine Quelle des Lebens, eine Quelle der Liebe gefunden haben. Und all das, Jesus, was wir sonst jetzt sagen wollen, das fassen wir zusammen in den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen mit dem Segen Gottes auseinandergehen. Die voraussetzungslose Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die bedingungslose Liebe Gottes unseres Vaters die folgenreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.